und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Design My Life Podcasts, in dem es um gute und gesunde Arbeit geht. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Alexandra Cordes-Gut. Sie ist Coachin, Therapeutin, Autorin und Impulsgeberin für mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke. Außerdem ist sie eine ganz tolle Frau, die ich persönlich kenne, und mit ihrer langjährigen Erfahrung als systemische Beraterin und ihrem pädagogischen Hintergrund begleitet sie Menschen auf dem Weg zu einem gelasseneren und erfüllteren Leben, beruflich wie privat. Sie unterstützt Menschen, die sich mit ihren eigenen Selbstzweifeln im Weg stehen, dabei ihre Stärken und Potenziale zu entdecken und ein gesundes und starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, damit sie ihre Herzensziele in die Welt bringen können. Und sie begleitet Menschen mit der Glückskind-Strategie, so heißt übrigens auch ihr aktuelles Buch, auf dem Weg zu einer wunderbaren Freundschaft mit sich selbst. Bekannt ist sie durch ihre Bücher und Tagesimpulse, mit denen sie auf einfühlsame und klare Weise zum Nachdenken, Innehalten und Neuausrichten anregt. Und in ihrer Arbeit verbindet Alexandra Tiefe mit Leichtigkeit, Spiritualität mit Alltagstauglichkeit und Klarheit mit echter Herzenswärme. Heute sprechen wir über Themen wie Selbstzweifel, innere Stärke, bewusste Lebensgestaltung und warum es manchmal den Mut braucht, neue Wege zu gehen. Ein Gespräch für alle, die sich selbst wieder näher kommen wollen, mit einer Frau, die weiß, wie das gelingen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Alexandra, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute da bist und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich auch, liebe Maite. Und ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat und dass du mich eingeladen hast.
Wunderbar. Ja, erzähl doch vielleicht am Anfang mal kurz über dich ein bisschen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Kleine Frage am Anfang.
Ja, vor allen Dingen, ich bin ja jetzt auch schon, bin letztes Jahr 60 geworden. Das sind natürlich viele Jahre, ne? Aber ich versuche mal so das zusammenzufassen, wie ich der Mensch geworden bin, der ich bin. Also ich glaube, eine ganz einschneidende Erfahrung oder ein Wendepunkt so in meinem Leben war tatsächlich die Entscheidung mit 40, dass ich meine Ausbildung zur systemischen Therapeutin noch gemacht habe. Das war immer mein Herzenswunsch. Ich habe ursprünglich Religionspädagogik oder Gemeindepädagogik studiert und ein paar Jahre bei der Kirche gearbeitet, dann aber gemerkt, das ist auf Dauer nicht meins und war dann 20 Jahre Projektmanagerin bei Ravensburger. Das war auch ein super toller Job, aber ich habe gemerkt, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und ich hatte im Studium schon die Idee, Therapeutin zu werden, aber damals habe ich mich dann informiert, da hätte ich gern Gestalttherapie gemacht. Das hätte 50.000 Mark gekostet. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist in meinem Budget noch nicht drin. Und ich denke, im Rückblick auch mit Anfang, Mitte 20 wäre ich noch zu jung gewesen. Dann habe ich es eben mit 40 machen können, auch mit Unterstützung von einer Freundin, die mir das Geld geliehen hat, weil das hatte ich da eigentlich immer noch nicht. Es war aber wesentlich günstiger. Und dann habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will. Und habe natürlich auch viel Selbsterfahrung in der Ausbildung gehabt, noch viele Fortbildungen danach gemacht. Und ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt bin ich immer mehr die geworden, die ich eigentlich bin. So, das ist mein Gefühl. Und wenn ich heute auf meine früheren Ichs zurückgucke, denke ich, oh, die armen Ichs, die damals waren, die wussten so viel einfach noch gar nicht. Und die haben sich so schwer gemacht und waren so streng und so kritisch mit sich. Und hatten so viele Ängste und ich glaube, so die Befreiung aus dieser Selbstkritik und aus den Grübelschleifen und den Ängsten, das hat mich wirklich so erwachsen lassen. Und ja, ich bin heute sehr glücklich und zufrieden mit mir selbst und freue mich eben auch, dass ich dieses Wissen an andere Menschen weitergeben kann, weil ich finde, das hat jeder Mensch verdient.
Schön, ja. Also mir ist es ja ebenso gegangen und vielleicht geht das jedem so, ja, dass man einfach am Anfang vieles noch nicht weiß, ne, und dann so seine Erfahrungen macht.
Genau, und dass man auch so im Rückblick sieht, man hat immer alles so gut gemacht, wie man es in dem Moment konnte. sich nicht beurteilt für Dinge, wo man heute denkt, boah, das hätte ich natürlich anders machen können, sondern einfach den Dingen zustimmt, wie sie waren und vor allen Dingen sich selbst immer freundlich anguckt und sich nicht für das kritisiert, was man eben gar nicht besser hätte tun können.
Ich habe letztens in einem Podcast das Wort Selbstfreundlichkeit gehört. Fand ich auch interessant, ja. Also man kennt ja so Selbstliebe oder sowas, aber Selbstfreundlichkeit hatte ich noch nicht gehört. Hat auch was, ne?
Ja, es gibt auch so eine schöne Metta-Meditation. Da stellt man sich vor, dass man ganz freundlich auf sich guckt und auch ganz dankbar und dass man alle Gefühle einlädt, die entstehen können, wenn man so auf sich schaut. Und als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Habe erst gemerkt, dass ich das nicht so oft scheinbar mache, ne? Und dass es sich ganz leicht und wärmend anfühlt, wenn man diesen freundlichen, selbstfreundlichen Blick mal einübt, ne? Und eben nicht so kritisch auf sich schaut.
Schön. Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das habe ich mir auch gleich bestellt. Ich fand es super. Das heißt, die Glückskind-Strategie und wie man negative Gedanken in positive Energie umwandelt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, erstmal auch, wie du überhaupt darauf gekommen bist und was das Besondere an dem Buch ist und vielleicht auch, was das Glückskind überhaupt bedeutet.
Ja, das sind schöne Fragen. Also wie bin ich drauf gekommen? Ich arbeite jetzt ja seit 20 Jahren als Coach und Therapeutin, habe auch eine eigene Praxis und begleite Menschen da in beruflichen Veränderungsprozessen, aber auch generell in Veränderungsprozessen im Leben, weil aus meiner Erfahrung hängt es immer zusammen. Also viele Menschen, die mit beruflichen Themen kommen, sind auf einmal doch auch mit Beziehungsfragen da und das ist auch total okay. Und als ich mit 40 dann meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich das Glück, dass ich danach direkt als Psychotherapeutin in einer Klinik arbeiten konnte, in einer psychosomatischen. Das war für mich wirklich Fügung, weil ich bin keine Psychologin, sondern Pädagogin. Und in Deutschland dürfen in der Regel nur approbierte Psychologen in Kliniken arbeiten. Ich hatte den Wunsch aber. Und hatte mich damals einfach mal intuitiv bei einer Klinik beworben und habe tatsächlich eine Zusage gekriegt. Und während der Arbeit in der Klinik, da habe ich sehr intensiv auch mit Gruppen gearbeitet, natürlich auch viele Menschen in der Einzeltherapie begleitet. Da habe ich gemerkt, wie hilfreich psychologische Modelle sind. Da war ja, also man nennt es in der Therapie auch Psychoedukation. Dass man den Menschen überhaupt erstmal erklärt, was ist denn Psychologie, was gibt es für Wirkfaktoren. Und in dem Zusammenhang sind dann eben so Modelle sehr hilfreich, weil die sich gut einprägen. Also ich finde, so viel theoretischer Input, merke ich selber immer an mir, da bleibt ja immer nur ein Bruchteil hängen. Aber alles, was so bildhaft ist und so Sinnzusammenhänge klar macht, das kann man sich merken. Und ich bin schon lange ein großer Fan von der Transaktionsanalyse von Eric Byrne, wo es viel um die Kommunikation geht im Außen, aber auch sehr viel im Innen. Und habe angefangen, die weiterzugeben und dann in der Praxis gemerkt, die ist schon sehr abstrakt für viele Menschen. Und mir fehlen auch so die praktischen Übungen dazu. Wie kann ich dann wirklich das auch für mich umsetzen? Das war in der Klinik sowieso das Thema. Ich hatte viele Menschen, die waren lange in Therapie, haben dann aber so ein bisschen beklagt, dass sie zwar alles erzählt haben, was sie belastet und auch erkannt haben, wo die Ursachen liegen, aber dass sie keine Lösungswege angeboten bekommen haben. Wie können sie jetzt im Alltag was tun, damit sich diese Blockaden lösen? So würde ich es mal ganz leicht einfach formulieren. Und dann habe ich dieses Modell weiterentwickelt, immer so direkt im Kontakt mit meinen Patienten. Und was so das Besondere an dem Modell ist, dass ich dieses Abstrakte in was bildhaft Praktisches umgewandelt habe. Das sind 6 innere Anteile, um die es da geht. Und in der Psychologie arbeitet man ja heute sehr viel mit inneren Anteilen. Eine Ego-State-Therapie oder die Arbeit mit der inneren Familie, weil man festgestellt hat, dass ist für Menschen eine Möglichkeit, in eine hohe Selbstwirksamkeit zu kommen. Wenn man versteht, ich bin nicht nur einer, sondern ich habe viele Anteile in mir. Also ich finde es auch mal wieder spannend, wie erleichternd es ist, wenn ich eben merke, ich kann jetzt meinen anderen inneren Anteil wechseln und dann so in Kontakt gehen. Ja, und dann habe ich eben entschieden, diese 6 Anteile nicht nur so mit Buchstaben, wie das der Eric Byrne gemacht hat, darzustellen, sondern mit Tieren. Da ist zum Beispiel das kritische Eltern-Ich, da ist der Wolf das Tier, kommt aus der gewaltfreien Kommunikation. Und die Giraffe ist das fürsorgliche Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich ist der Elefant, das freie innere Kind ist der Delfin, das angepasste innere Kind ist die Maus und das trotzige innere Kind ist das Äffchen. Ja, wenn ich Vorträge
Schön.
halte, ne, oder mit den Klienten das Modell durchgehe, die sagen, das ist ja unglaublich, wie gut man sich das merken kann. Ne? Und das ist einmal so das Besondere. Und das andere, was so in dem Buch dann auch zu sehen ist, ich habe eben viele Übungen entwickelt, die für den Alltag geeignet sind. Das sind Übungen aus der positiven Psychologie, wie die Dankbarkeitsübung, die in meinem Leben eine Wahnsinnsveränderung bewirkt hat. Die klingt so banal, aber die hat einmal aufs Nervensystem und auf das Gehirn eine irre Auswirkung. Und ich finde, die bringt einen in einen völlig anderen Energiezustand. Also es ist ja so, das ist ein großer Teil auch in dem Buch, den ich erkläre, unser Gehirn ist ja katastrophisch ausgerichtet. Aus der Zeit der Neandertaler, immer die Gefahr, kommt jetzt der Säbelzahntiger. Und das heißt, das Gehirn hat immer zugescannt. Ist Gefahr im Verzug. Es hat sich auf Probleme ausgerichtet, die eventuell zu lösen sind. Ist ja eigentlich eine tolle Sache. Nur heute gibt es ja keinen Säbelzahntiger mehr, Gott sei Dank. Aber das Gehirn hat immer noch die gleiche Struktur. Das ist dieses katastrophische Denken, was könnte schlimmstenfalls passieren? Was war in der Vergangenheit schlecht? Was hätte ich anders machen müssen? Immer so eher den Fokus auf, was war nicht gut. Und man weiß inzwischen, dass das sich negativ aufs Nervensystem auswirkt. Ne? Es wird Adrenalin und Cortisol, die Stresshormone, ausgeschüttet, die eigentlich helfen sollten, ne? Dass man eben vom Säbelzahntiger wegrennen konnte oder ihn angreifen. Aber bei uns im System sorgt es eben für Dauerstress, ne? Der teilweise auch zu Burnout führen kann. Und deswegen lohnt es sich, Strategien zu lernen, wie kann man aus dem Katastrophischen rauskommen und eher in eine positive Richtung kommen, sich mehr im Hier und Jetzt orientieren. Das sind so die Hauptwirkfaktoren. Und das sind so ein paar Elemente, die dann in dem Buch vorkommen. Und ein Hauptteil ist, dass ich anleite, wie man so einen inneren Dialog zwischen diesen 6 Anteilen führen kann. Weil das führt zu ganz viel Klarheit und Erkenntnis, wenn man merkt, wer sagt da eigentlich was in mir und wen möchte ich auf meiner inneren Bühne gerne vorne haben. Ja, das knüpft so ein bisschen an das Modell von dem Schulz von Thun. Ja, der arbeitet ja auch mit dem inneren Team und sich klar zu machen, ich bin der Kapitän im Boot und ich darf und sollte alle Mitglieder anhören, die ganze Mannschaft. Und ich entscheide aber letztlich, wer am Steuer sitzt. Also das heißt übersetzt, ich entscheide, welchen Gedanken ich folge. Und das macht einen Wahnsinnsunterschied, weil man inzwischen auch weiß aus der Neurobiologie, Gedanken erzeugen Gefühle und Gefühle erzeugen Verhalten. Das heißt, wenn man seine Gedanken wahrnehmen und liebevoll und freundlich verändern kann, nicht mit Druck, dann entsteht dieses Selbstmitgefühl und diese Selbstfreundlichkeit. Und ich finde, das ist ein Dünger für den Boden unserer Entwicklung, für unsere Herzenswünsche, für unsere Beziehungen zu anderen, zu uns selbst. Da ist ein unglaublicher Shift im Leben möglich. Und ich habe das in dem Buch dann auch so als 8-Wochen-Programm an den Schluss als Übersicht gepackt, ne, dass man so eine Idee hat. Wie kann ich denn diese Schritte durchlaufen? Dass man einmal so einen Durchgang hat und dann hat man so einen richtigen Werkzeugkasten, wie man die Glückskind-Strategie umsetzen kann. Und noch deine Frage, ja, was ist das Glückskind eigentlich? Also in meinem Modell ist es eben das freie innere Kind, der Delfin. Und ich gehe davon aus, wie viele andere psychologische Ansätze auch, dass wir erstmal gut auf die Welt kommen, so wie wir sind. Das hat auch Eric Byrne gesagt. Ich bin okay, so wie ich bin. Und dass wir hochintuitive Wesen sind. Für mich ist Intuition die Herzintelligenz. Da forscht ja auch ein Institut in Amerika zu, dass wir ein Herzgehirn haben, mit dem wir uns verbinden können. Dass wir total kreativ sind, neugierig, offen, zugewandt, dass wir soziale Wesen sind, die verbunden sind mit anderen, auch mit der Natur. Und das ist so unsere Essenz. Und in der Essenz ist auch unsere Berufung schon enthalten. Das ist auch meine Erfahrung im Laufe der Jahre, die man eben im Kontakt mit diesem freien inneren Kind findet. Und leider wird eben dieses freie innere Kind durch diesen inneren Kritiker, jetzt mal ganz grob gesagt, der viel meckert und nörgelt und unter Druck setzt, weil er denkt, so bringt er einen zu einer guten Entwicklung, wird es eher verschüttet. Und dann sind so Strategien, dass wir uns eben extrem anpassen, ins Mäuschen gehen oder eher in die trotzige Richtung gehen und sagen, ich schaffe alles allein, ich brauche keine anderen Menschen. Wir wechseln natürlich immer wieder die Anteile, ne? Aber die Idee ist eben wieder den Zugang zu diesem freien inneren Kind zu bekommen, zu unserem kreativen Potenzial, was wir spüren, wenn wir singen, malen, tanzen, schreiben, musizieren, in der Natur sind, wenn wir so total im Flow sind, ne? Und dass wir das wieder öfter erleben können. Und ich glaube, so wie Viktor Frankl, der Entwickler der Logotherapie, auch gesagt hat, ne, dann wissen wir auch, welchen Beitrag wir in der Welt leisten können. Und dann wird unser Wunsch, Sinn zu finden im Leben, auch erfüllt. Weil da hat Frankl gesagt, das ist eigentlich unser tiefstes Bedürfnis, Beitrag zu leisten und Sinn zu finden. Und das gelingt, wenn man dieses Glückskind in sich findet. Und man hat natürlich einfach auch viel Freude am Leben und Leichtigkeit.
Schön. Ja, ich erlebe ja ganz oft das Gegenteil in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen. Die funktionieren sehr viel und denken, sie würden Beitrag leisten. Und was sie, also sie leisten ja auch ganz viel, aber sie leisten, leisten, leisten und kommen gar nicht mal dazu, überhaupt einen Funken mal an sich zu denken. Also sie sind sehr im Außen, ja, dass sie funktionieren, dass sie zum Beispiel arbeiten und die da erfolgreich sind und dann nebenbei noch die Eltern pflegen und dann noch Familie. Und also da sind viele, viele Baustellen, ja, und die funktionieren extrem gut, aber die haben diese Leichtigkeit nicht oder diesen Zugang zu Dankbarkeit oder zu innerem, zu dem inneren freien Kind nicht. Das ist total verbaut. Ja, ich hatte letztens eine Klientin, die hat, da habe ich gefragt, ja, warum sind alle anderen mehr wert als sie selber? Haben sie, also sie sehen sich ja selber gar nicht. Und da war die völlig schockiert, weil sie das in dem Moment erstmal erkannt hat. Ja, das, also wie würdest du da diesen Frauen ja begegnen oder denen vielleicht irgendwas an die Hand geben?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich habe das damals in der Klinik, in der ich jetzt eben nicht mehr arbeite, oft auch erlebt, dass Menschen, die in der Depression oder in einem Burnout waren, genau dieses Thema hatten. Die waren dann eben extrem in diesem angepassten Mäuschen. Ja. Die wollen es allen recht machen. Die denken, sie verdienen sich Liebe über dafür, dass sie was für andere tun. Die haben gar nicht mehr die Idee, ich bin liebenswert, einfach weil ich bin. Das ist verloren gegangen. Und ich habe das dann ein paar Mal erlebt, wenn ich denen die Frage gestellt habe, wer ist denn der wichtigste Mensch in ihrem Leben? Da haben sie überlegt, ja, also meine Tochter, mein Mann, meine Eltern. Habe ich auch gesagt, und was
ist selber?
Ach so, ja. Und das hat die dann auch oft schockiert, ne, als ihnen klar geworden ist, so funktioniert es nicht, ne, wenn man sich selbst völlig hinten anstellt. Und das Traurige ist dann oft, ich habe denen dann so die Aufgabe gegeben, um ihren Delfin wieder zu spüren, machen Sie doch mal diese Woche 3 Dinge, die Ihnen einfach Freude machen. Dann haben sie mich groß angeguckt und haben gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was mir Freude macht. Ich habe so lange gar nichts mehr für mich gemacht. Und das hat sie dann auch sehr bewegt, aber letztlich auch so auf den Weg gebracht, mal zu gucken. Und ja, im Coaching, ich würde sagen, ich erzähle einmal schon auch von mir, weil ich das Thema natürlich auch kenne. Und ich glaube, Menschen, die sehr engagiert und sehr leidenschaftlich sind in ihrem Leben, was du und ich sicherlich auch sind, weil wir haben die aber unglaublich gerne machen. Aber natürlich auch den Wunsch nach Erfolg und finanzieller Sicherheit, das kommt ja alles mit dazu. Und die Herausforderungen eben auch gut kennen. Und also ich finde erstmal, der erste Schritt ist, sich auch ein Stück bewusst zu machen, wo stehe ich denn gerade? Ja, ich finde immer so Skalierungsfragen ganz hilfreich, auf einer Skala zwischen 0 und 10. Wie sehr bin ich im Tun, ne, und in diesem Hamsterrad auf einer Skala zwischen 0 und 10? Und vielleicht so als andere Frage, und wie gut kriege ich es hin, einfach mal nichts zu tun und in den Empfangsmodus zu gehen? Und dann sich diese beiden Zahlen mal anzugucken und zu sagen, passt das so für mich? Und immer die erste Zahl zu nehmen, die auftaucht. Also nicht zu analysieren, sondern das Unbewusste bringt die Zahl. Und wenn man sagt, also zu der ersten Zahl kommt gleich eine 8 und zu der anderen eine 3, dann ist es natürlich ein Zeichen dafür, okay, sich zu fragen, wo möchte ich denn hin? Möchte ich 5, 5 haben? Na, oder will ich im Moment mal bei dem Tun auf 4 runter und bei dem anderen auf 7? Und dann ganz konkret zu überlegen, was kann ich denn dafür tun? Also immer so dieses intuitive Bestandsaufnahme machen. Ich mache das auch manchmal mit kleinen Aufstellungsübungen. Oder lass meine Klienten Bilder ziehen und ihre Assoziationen dazu. Also wichtig ist es eher so aus dem Unbewussten erstmal zu gucken, ne, aus der Herzintelligenz. Und dann sich ganz konkret zu überlegen, was könnte das sein? Ne? Also ich habe zum Beispiel, das hatte ich dir schon erzählt, die ersten 5 Monate auf LinkedIn hatte ich mir vorgenommen, ich poste mal fast jeden Tag, ne, um mein Netzwerk zu stärken und auch vielleicht um neue Kunden anzusprechen. Und habe irgendwann dann im Juni oder im Mai gemerkt, das hat sich verselbstständigt. Ich habe wie so einen Druck, ich muss jetzt und ich muss auch antworten und ich muss bei anderen kommentieren. Und als ich mich dann auch mal so befragt habe, wie viel Freude ist da noch dabei und das Gefühl auch von, das ist sinnvoll für mich, da habe ich gemerkt, oh, das ist noch so bei 3. Und habe dann erstmal so den Entschluss für mich gefasst, dass ich da aussteigen möchte und habe ganz konkret gesagt, okay, maximal noch 1 bis 2 Mal pro Woche posten. Und dann habe ich gleich schon gemerkt, ne, wie mein Wolf gesagt hat, das kannst du nicht machen. Was denken die dann, wenn du jetzt nichts mehr schreibst? Ja, dann bricht dir alles wieder weg, was du dir da aufgebaut hast und bla bla bla. Ne, so. Und das muss sich dann auch erstmal aushalten. Das ist nicht so, dass man das gleich löschen kann. Das Wichtige ist, in so einem Moment es auch wahrzunehmen. Aha, okay, so ist es gerade. Und habe das auch so stehen lassen. Und habe mich dann Schritt für Schritt rausgezogen. Habe gesagt, okay, nächste Woche mache ich jetzt einmal weniger. Und irgendwann, nach 3, 4 Wochen, habe ich gemerkt, ich habe gar kein Bedürfnis mehr zu posten. Und habe auch keine Angst mehr, dass das jetzt schlimm ist, sondern es kam so der Gedanke, ich werde merken, wenn es für mich wieder dran ist. Und ich darf vertrauen, dass die Dinge auf anderen Wegen zu mir kommen, aber nicht dadurch, dass ich mich wahnsinnig dafür anstrenge. Und so versuche ich das auch mit meinen Klienten zu machen. Erstmal, dass ich denen eben sage am Anfang, nimm mal wahr, wo stehst du gerade? Welchen Anteil hat auch dein innerer Kritiker da dran? Ne? Welche Gedanken tauchen in dir auf, wenn du auf den Wolf hörst? Ja, und was könntest du stattdessen denken? Was könnten die Giraffengedanken sein? Und dann sich nicht unter Druck zu setzen, sondern Schritt für Schritt eine Veränderung anzugehen. Und ich mache mit meinen Klienten auch viel übers Schreiben als Selbstcoaching. Ich habe auch eine Ausbildung als Schreibtherapeutin. Es sind auch so ein paar Impulse im Buch drin. Und ich finde, über das Reflektieren oder die Kombination von Inhalten, ne, überhaupt erstmal dieses Gucken, wo bin ich denn gerade und das Sammeln und dann reflektieren, ist es das, was ich möchte? Ist es das, was mir gerade Energie gibt? Ne, ist es das, was mir gut tut? Oder ich frage auch ganz oft, was denkst du denn, was ist gerade deine Entwicklungsaufgabe? Ne, ist es eher dran zu bleiben, diszipliniert zu sein und zu sagen, jetzt nicht aufzugeben, weil das sonst deine Strategie ist? Oder ist es eher ins Vertrauen zu gehen, die erlauben loszulassen und zu gucken, wie ist es denn, wenn ich übe zu empfangen und mehr auf meine Intuition zu hören? Wo gibt es denn gerade Impulse auf anderen Ebenen? Und das mit schriftlichen Fragen durchzugehen und da ruhig eine Weile auch schriftlich drüber zu reflektieren und dann vielleicht nach einer Woche das mal zu lesen. Und da kommen immer unglaubliche Erkenntnisse. Also beim intuitiven Schreiben zapfen wir auch unser Glückskind an. Weisheiten und Erkenntnisse und Impulse, die kann unser Verstand gar nicht liefern. Und das auf der Ebene arbeite ich auch viel. Und was schon dabei hilft, ist eben diese Dankbarkeitsübung. die ich genannt habe, dass man wirklich jeden Tag so mindestens drei Sachen mal beschreibt, für die man dankbar ist. Und da hilft die Frage sehr, was würde mir denn fehlen, wenn ich es nicht mehr hätte? Weil viele Menschen tun sich erstmal schwer, die sagen dann, ja, meine Familie, meine Arbeit, also sehr allgemein. Und es geht, das ist eben auch so ein achtsamer Prozess, schon sehr drum, immer feiner zu werden. Na, zum Beispiel zu sagen, also heute Morgen das Vogelgezwitscher, dafür bin ich total dankbar, das lässt mein Herz aufgehen. Oder eben, dass ich heute ein schönes Gespräch mit der Maite habe. Ja, oder dass ich auf der Straße jemanden angelächelt habe, den ich nett fand und der hat zurückgelächelt. Das können Sachen sein, dann kann es natürlich auch sein, morgens zu merken, ich habe eine warme Dusche. Und das ist wunderbar, das ist gar nicht selbstverständlich, das würde mir fehlen. Oder ich habe vorgestern, also ich, seit ich 13 bin, habe ich Kontaktlinsen, weil ich ziemlich kurzsichtig bin. Und dann habe ich auch so überlegt, ja, wofür bin ich denn gerade dankbar? Dass meine Kontaktlinsen, wenn die mir fehlen würden, das wäre ganz schrecklich. Und so wird einem immer alles noch klarer. Und also ich merke gerade, ich nehme gerade an so einer Schreibchallenge von einer Kollegin teil, wo man jeden Tag was zum Thema Fülle aufschreibt, auf ganz vielen Ebenen. Und Fülle und Dankbarkeit gehören für mich total zusammen. Und ich habe gemerkt, ja, wie präsent Dankbarkeit mir ist, wie viel ich erkennen kann. Und man weiß, wenn man, also zum einen weiß man, das Gehirn kann immer nur eine Sache. Das heißt, wenn man sich auf Dankbarkeit konzentriert, kann es nicht mehr katastrophisieren und sich mit dem Mangel beschäftigen. Und es wird Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet. Und das sind so die Wohlfühlhormone. Also ich kann wirklich nur einladen, das mal auszuprobieren, vielleicht tatsächlich mal gleich 10 Sachen zu versuchen und zu beobachten, wie sich auch der körperliche Zustand verändert und so die innere Ausrichtung. Also ich, wenn ich angespannt bin und mir morgens Gedanken mache, oh, was ist heute alles? Und diese Dankbarkeitsübung mache, dann merke ich, ich bin hinterher total entspannt und zuversichtlich. Also
Schön.
das lege ich meinen Klienten schon immer sehr ans Herz, das regelmäßig zu machen.
Das verbindet uns ja auch. Ich habe auch irgendwann mal in Freiburg eine Ausbildung gemacht zur Schreibpädagogin. Und ich finde da auch die Kombination aus Schreiben und Natur ganz, ganz schön, wenn man die externen Störfaktoren ausschaltet. Also kein Handy, keine Uhr. Nix, ja. Also nur was zum Schreiben dabei hat und vielleicht was zum Trinken. Und da sind Menschen schon teilweise an ihrer Grenze, ja. Aber ich muss doch erreichbar sein, ja. Oder ich muss, was sie alles müssen, ja. Und das ist, es geht sogar noch weiter. Es gibt so eine Methode, die heißt Solo-Zeiten. Also da habe ich auch schon mit Menschen gearbeitet, die dann wirklich auch ohne diese ganzen Störfaktoren sich einen Platz in der Natur suchen. Das wird vorbereitet und dann auch in der Natur übernachten. Also man kann das auch kürzer machen, ja. Aber das ist natürlich sehr intensiv, wenn man mit einer bestimmten Frage rausgeht, wo man einfach nicht weiß, was soll ich tun oder wie geht es jetzt weiter. Und dann geht man relativ offen einfach damit raus. Man kann sich was zum Schreiben mitnehmen. Und eben auch was zum Trinken oder möglicherweise eine Isomatte oder sowas. Und dann passiert nichts, ja, erstmal. Ja, und dieses Nichts, dieses, wie du sagtest, Empfangsmodus, ne, oder einfach mal gucken, wo bin ich hier überhaupt und was passiert um mich herum, was passiert in mir drin. Und dann hat man möglicherweise auch Tierbegegnungen oder so. Das löst ganz viel aus. Ja, das denkt man erstmal gar nicht, aber das kann wirklich Dinge hervorbringen, die, also da hat man nicht mit gerechnet. Ja, und nachher wird das natürlich auch wieder ein bisschen eingefangen und erzählt und geschaut, was bedeutet das jetzt und so. Und ich glaube, diese Fähigkeit, sich auch mal rauszuziehen und zu sagen, ich bin jetzt nur ich, ja, also ich gehe in die Natur und nimm mein Handy gar nicht mit oder stell's auf Flugmodus oder so, ja. Also das ist gar nicht so leicht. Und was du vorhin sagtest mit diesem Erkennen oder sich Zeit nehmen, achtsam zu sein, bewusst zu werden, wo stehe ich gerade oder wie geht es mir überhaupt? Ich glaube, das ist vielleicht auch gesellschaftlich noch ein Lernfeld, ja, das wird einem nicht gezeigt. Also in der Schule nicht. Ich hatte das auch, dass man ganz viel funktioniert und ich habe funktioniert und gemacht und getan, so wie ich dachte, ich sollte es tun. Ja, und dann kommt man irgendwann an den Punkt, und das passiert meinen Klientinnen auch ganz viel, die können dann nicht mehr oder brechen zusammen, sind im Burnout oder kurz davor oder schon dahinter. Ja, also das heißt, dann erst wird ihnen möglicherweise diese Frage gestellt oder sie dürfen sich selber die Frage stellen, ja. Und das ist halt so schade, dass da wenig präventiv läuft oder dass man so in diese Muster hineinwächst.
Ja, das finde ich auch. Also das war für mich, oder ich sage es auch immer wieder, dieses regelmäßige Inhalten und Reflektieren, und da ist für mich das Schreiben wirklich das Mittel der Wahl. Das ist so wichtig. Und ich finde auch, wenn man immerzu nur weitermacht, ohne wirklich mal zu gucken, also wenn man nie mal auf seine innere Landkarte guckt, ist es noch der Weg, den ich gehen möchte, um dahin zu kommen, wo ich hin will, dann lässt man sich ja von ganz anderen Faktoren bestimmen. Und es ist natürlich leider oft der Wunsch nach Anerkennung, ne, oder das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr leisten und dann ist es erst gut. Ich hatte auch mal, das war dann ein Mann, den ich im Coaching hatte. Und bei mir geht es auch viel um Wertschätzung. Ich nenne mich ja auch der Wertschätzungscoach, ne, weil für mich diese innere Haltung der Wertschätzung einfach immer bedeutet, auch mich und den anderen in seinem So-Sein zu schätzen. Auch wenn ich das Verhalten manchmal nicht gut heiße, aber das ist auch so eine grundsätzlich positive Einstellung mir selbst und Menschen gegenüber. Und er sagte dann auch, ja, meine Chefin, die ist immer so kritisch mit mir und das ist ganz furchtbar und alles mache ich falsch und immer hat sie noch was zu verbessern und war auch völlig gestresst und kam gar nicht mehr zur Ruhe, war nur noch am Arbeiten, hatte dann auch noch zwei kleine Kinder. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet und ich glaube, in der dritten Stunde guckt er mich an und sagt, ich glaube, jetzt habe ich was verstanden. Solange ich mich selbst nicht wertschätze, werden es die anderen auch nicht tun. Und das hatte ich richtig gemerkt, wie das so in ihn reingefallen ist. Na, und dann hat er erst mal angefangen, an seiner Geschichte zu arbeiten und an seiner Haltung sich selbst gegenüber. Und tatsächlich hat sich es dann verändert. Es wurde nicht super toll mit der Frau, die waren einfach zu verschieden. Na, aber die hat dann gespürt, er geht nicht in Resonanz mit ihrer Kritik. Ja, weil wenn wir dann so, oh je, und ja, stimmt, ich müsste vielleicht noch mehr, dann hat der andere ja Raum, da reinzugehen. Und wenn wir bei uns bleiben und sagen, pff, nee, sehe ich anders, man kann es so oder so machen, dann setzt man ja auch eine Grenze. Ich finde, das ist, sich dafür Zeit zu nehmen und eben zu reflektieren, wo stehe ich da und was kann ich mir selber da noch Gutes tun auch. Das ist extrem wichtig. Und ich gebe einmal im Monat so einen Schreibworkshop, auch für meine Klienten, die bei mir sind. Die dürfen immer daran teilnehmen, aber auch für andere Menschen. Und danach sind immer alle ganz sprachlos, welche Erkenntnisse sie da mitnehmen und sagen,
Schön.
es ist so ein Gewinn, allein und mit anderen zu schreiben, sich auszutauschen. Und ich mache jetzt auch im Juli so einen Halbjahresrückblick, weil ich finde es immer ein bisschen schade, ist mir irgendwann klar geworden, es immer nur am Jahresende zu machen. Also kann man ja jeden Monat machen, ne, oder jetzt im Halbjahr mal sagen, wie war denn mein erstes halbes Jahr? Ne, was ist alles Gutes passiert? Was hat sich so entwickelt, wie ich es mir gewünscht habe? Was für Erkenntnisse hatte ich? Was für Begegnungen? Was war schwierig? Wo möchte ich meinen Kurs nochmal verändern? Und wenn man das nicht macht, ne, dann lebt man unbewusst und nicht selbstbewusst. Das macht einen riesen Unterschied.
Auf jeden Fall, ja, total wertvoll. Mir ist ja aufgefallen, wenn man mal rausgeht aus unserem System. Also ich habe ja mal 4 Jahre in Uganda gelebt und gearbeitet. Und immer wenn ich auf Urlaub gekommen bin, dann bin ich ja in das deutsche System wieder zurückgekommen, als Urlauberin, ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was hier für ein Druck herrscht. Also hier ist richtig Druck auf dem Kessel, ja. Man muss so und so sein und so funktionieren und die Rollen einhalten. Und da ist schon sehr viel da. Und ich kam ja von außen, war völlig entspannt, ja. Und dann kriegte ich aber auch solche Rückmeldungen. Ja, aber du musst doch dies und du musst doch das und wie machst du das jetzt und du musst doch planen und du. Und dann dachte ich, boah, was ich alles muss, ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das war dann eher so dieses Trotzige, ich muss hier erstmal überhaupt gar nichts, ja. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt mal wieder nach Uganda und schnaufe mal wieder durch. Und dann dachte ich so, okay, das muss ich offenbar, ne, also muss ich offenbar planen, wie ich zurückkomme. Also wie gehe ich damit um, wenn ich hier so viel müssen soll, ne, und das aber nicht will. Und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis zu sehen, was wird denn erwartet, aber was muss ich gar nicht? Also was ist mein eigenes Ding da drin? Und das ist vielleicht auch so ein Weg, ne, das zu erarbeiten oder zu reflektieren, zu erkennen.
Ja, weil es gibt ja auch viel weniger Dinge, als wir denken, wo wir denken, wir müssen das tun, wenn man es überprüft, man muss es gar nicht. Man hat viel mehr Freiheit, Nein zu sagen und es anders zu machen. Und dann kommt man natürlich an die Ängste, was denken dann die anderen und gehöre ich dann noch dazu und solche Sachen. Und das ist natürlich schon auch wichtig, das immer zu überprüfen und da nicht einen Radikalschnitt zu machen. Aber meine Erfahrung ist auch, wir haben viel mehr Freiheiten, als wir denken, wenn wir uns auch unabhängig davon machen, von diesen Ängsten, gehöre ich dann noch dazu? Ne, und ja, eben, wie finden das die anderen? Das ist so ein massiver Faktor, die Angst, was andere über uns denken.
Ne, wobei, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, wer sind denn die anderen? Ja, sind die noch mein richtiges Umfeld? Denn wenn die mich klein machen und mir nicht zutrauen oder mal schlecht reinreden, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Ja, dann will ich da gar nicht mehr dazugehören.
Ja, eben auch dafür muss man manchmal innehalten und reflektieren und gucken. Na, und das ist natürlich immer schmerzlich, so dieses Loslassen, gerade von Beziehungen habe ich auch erlebt in den letzten Jahren, weil ich ein sehr beziehungsorientierter Mensch bin. Ich habe ja eine Zwillingsschwester und bin einfach sehr auf mich verbinden mit anderen. Aber ich habe dann im Rückblick auch erkannt, dass es wichtig war, manche Freundschaften auch loszulassen. Jetzt nicht im Grollen, aber zu sagen, das passt einfach nicht mehr. Die haben andere Werte, andere Ziele und dafür kamen aber auch tolle neue Menschen in mein Leben.
Das ist schön, ja. Was meinst du denn, wie können Frauen diesen Weg gehen, dass sie wirklich erkennen und diesen Leistungsmodus runterschrauben? Also vielleicht auch, wie können die wirklich dann priorisieren? Weil die sagen ja ganz oft, ja, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ja, wo soll ich denn jetzt noch die Zeit hernehmen, um hier irgendwas zu verändern? Also da sind die so ein bisschen in sich selbst gefangen.
Ja, das ist natürlich, gerade bei denen zum Beispiel, die ich begleite, die kleine Kinder haben und noch ein Haus bauen, tatsächlich schwierig, ne? Aber zum einen glaube ich, braucht es oft nicht die riesigen Zeitfenster. Ich finde es eher wichtiger, mit kleinen Zeitfenstern auch mal dran zu bleiben und sich von der Idee zu verabschieden. Also ich muss da mindestens eine Stunde Zeit haben und morgens eine halbe Stunde meditieren und dies und das machen. Also diese Dankbarkeitsübung, die kostet vielleicht 2 oder 3 Minuten. Ja, und da finde ich, ist es oft hilfreich, zu sagen, ich mache das mal als Experiment. Und eine Sache, die sehr hilft, ist, wenn man das an ein anderes Ritual dranhängt. Zum Beispiel sagen, direkt nach dem Zähneputzen mache ich diese Dankbarkeitsübung. Oder sofort, wenn ich mir den Kaffee aus der Kaffeemaschine gelassen habe, stelle ich mich ans Fenster und mache das. Ja, weil sonst, das ist schon klar, durch die vielen To-Dos, die wirklich viele Menschen haben, vergisst man es wieder. Geht mir auch mit manchen Sachen so, die ich gern neu machen will, dann denke ich, huch, jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen, ich habe es nicht gemacht. Ne, und also dieser kleine erste Schritt, da mal aufzubauen. Und meine Erfahrung ist, wenn man dann merkt, was das für eine positive Erfahrung ist, dann kriegt man auch irgendwie Lust zu sagen, oh, da möchte ich aber gern noch das noch vermehren, noch mehr ausprobieren. Ne, und dann vielleicht was Zweites dazu zu nehmen. Und ich finde schon auch wichtig, auch da vielleicht zu gucken, wo stehe ich gerade. Ich habe auch manche, die schon körperliche Symptome haben und die, bei denen es ganz schlimm war, die sind ja in der Klinik gelandet dann irgendwann. Da hatte ich zum Beispiel auch Patientinnen, die eine hatte eine psychogene Lähmung. Das gibt es in der Psychosomatik, dass man weiß, es gibt organisch keine Ursache, aber die Beine, die versagen dann ihren Dienst. Und da gibt es einen schönen Spruch, die Seele sagt zum Körper, sprich du mit ihr, auf mich hört sie nicht. Und sich das mal bewusst zu machen, habe ich schon ständig Rückenschmerzen und Migräne oder Magenschmerzen oder sonst irgendwas und mich zu fragen, will ich da jetzt was für mich tun und nehme ich ernst, ne, oder nehme ich in Kauf, dass das Ganze sich immer weiter in diese Richtung entwickelt. Ne, auch da zu schauen, wo stehe ich gerade. Und auch zu gucken, wo will ich denn hin? Und wer außer mir kann was dafür tun, dass ich dahin komme? Ganz oft ist es natürlich schon so, man muss vielleicht anders Prioritäten setzen für eine Weile. Also ich habe selber, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mache ich oft bei einer Kollegin, dass ich an so zwei Schreibwochen teilnehme bei der Anna Kruschinski. Und die hatte dann so nett geschrieben, ja, aber denkt dran, nur weil ihr euch jetzt hier angemeldet habt, habt ihr nicht mehr Zeit. Ihr müsst euch die Zeit nehmen. Ihr müsst am besten Termine in den Kalender schreiben und die Zeit blocken und dafür vielleicht was anderes weglassen. Da geht es dann auch oft ums Priorisieren. Gibt es doch irgendwas, was ich jetzt für die nächsten 4 Wochen mal zurückstellen kann? Und ich finde, ja, ich konnte das früher auch nicht so gut hören, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen eine Ausrede. Ne, so, ach ja, nee, das kann ich ja nicht. Also wenn ich das will und wenn ich mich selbst ernst nehme und wenn ich wirklich eine Veränderung möchte, dann die Zeit zu sagen, zweimal 20 Minuten pro Woche im Kalender, die schafft man schon. Dann vielleicht da auch eher zu gucken, was sagen diese 6 inneren Anteile? Ne, vielleicht sagt das Mäuschen auch, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich wissen will, was da dann alles kommt. Zum Beispiel, ja, das sagen auch manche, ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben mit diesem ganzen Gefühlskram. Das hat ja vielleicht doch noch was mit meinen Eltern zu tun oder was weiß ich. Ja, oder dann kommt, ja, was denkt da mein Mann? Der findet das eh alles esoterisch, was ich da mache. Ist jetzt alles so rein hypothetisch. Ne? Und dann das mal zu überprüfen und zu sagen, okay, will ich diesen Gedanken glauben und dem folgen und dem Raum geben? Ja, oder höre ich auf mein Herz, was mir gerade sagt, du bist jetzt wichtig. Und diese Sachen werden dir gut tun. Also mach's.
Ja, und teilweise sind das ja auch wirklich Traumafolgen, die da auftauchen. Und das ist aber vielen Menschen, also das Thema an sich gar nicht klar, ne? So dass man sich mit dem Thema Trauma auseinandersetzen könnte und da auch Trauma erlebt hat und die in sich durchs Leben trägt, so. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele Menschen das nicht verbinden, diese körperlichen Symptome. Also ich habe auch ganz viele, die dann erzählen, sie haben ganz schlimm Migräne, sie waren schon in X-Kliniken, sie haben Bandscheibenvorfall, sie sollen jetzt operiert werden, ne? Also wirklich krasse Sachen, oder eine Frau war auf der Intensivstation, ja, und hat das alles überlebt. Und wo man denkt, so, ja, ich meine, was soll der Körper denn noch zeigen? Ja, also irgendwie, und die finden keine Gründe körperlich, warum das so ist. Ja, und dann ist es ja, also deutlicher geht es ja nicht, ne? Und teilweise machen die weiter wie bisher, wo ich immer denke, das gibt's doch nicht. Also wie stark muss denn der Schlag noch sein, ja?
Aber das ist vielleicht, wie du sagst, da fehlt eben auch manchmal das Bewusstsein oder die Psychoedukation.
Ja.
Deswegen finde ich es auch wichtig und finde ich auch gut, dass du das jetzt ansprichst. Ich hatte das mal in einem Stressbewältigungsseminar, was ich teilweise so immer wieder in Firmen gegeben habe, auch. Und dieser Bezug zu den ganzen Sprichworten, ne, die es gibt, mir liegt was im Magen oder mir schnürt's den Hals zu oder was gab es da noch? Mir liegt was auf der Seele. Das ist ja dann oft, wenn man vielleicht auch immer so depressive Verstimmungen hat, ne, dass da irgendwas arbeitet. Und da gibt es ja ganz, ganz, ich habe Schiss, finde ich auch total nett. Ja, hatte ich auch in der Klinik eine, oh, ich habe Durchfall. Da habe ich sie auch gefragt, ja, wovor haben Sie denn im Moment Schiss? Und sie guckt mich an und sagt, das stimmt, ich habe wirklich Angst. Und sich da mal zu fragen, wenn ein Körpersymptom sich zeigt, was gibt es denn da vielleicht für ein Sprichwort, wo ich in Resonanz gehe und überlege dann weiter. Und den Körper eher so auch als Unterstützer zu sehen und nicht so als Feind. Und was da auch ganz schön ist, da kann man auch wie so einen inneren Dialog mit dem Körper schreiben. Dass man sagt, was weiß ich, wenn man Schmerzen in der Schulter hat, liebe Schulter, ich merke gerade, es tut mir immer zu weh, ne, und du meldest dich da irgendwie und dann mal so fragt, was ist denn da los und was ist denn das, was du mir sagen willst? Und da kommen wirklich Ideen, was das sein könnte. Und sich da mal auf die Suche zu machen. Ne? Und den Körper da, wie gesagt, nicht als Feind zu sehen, aber da achtsam zu sein. Und schlimm ist eben, wenn die Sachen sich dann irgendwann chronifizieren, weil man nie hingehört hat. Oder auch ein Burnout, da gibt es ja verschiedene Stufen. Und wenn man am Anfang was macht, kommt man relativ schnell raus. Aber wenn man so in der letzten Stufe ist, wie eben dann so eine psychogene Lähmung einsetzt, dann ist es auch oft so, dass der präfrontale Kortex, ne, der vorne, der große Teil im Gehirn, der fürs rational-kognitive Denken zuständig ist, dass der immer inaktiver wird durch Adrenalin und Cortisol. Und ich hatte dann Patienten in der Klinik, die kamen dann so ein bisschen ängstlich und sagen, ja, also wenn ich jetzt ein Buch lesen will, nach zwei Sätzen weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe, werde ich dement. Und dann habe ich immer sagen können, nein, nein, aber das ist eine Folge vom Burnout, ne, dass durch diesen hohen Cortisolspiegel dieser präfrontale Kortex immer inaktiver wird. Er ist überlastet von diesem Stress. Und das hat sich wieder regeneriert, aber je nachdem, wie lange man schon in diesem Zustand ist, desto länger dauert es auch wieder rauszukommen. Und das ist einfach schade um die Lebenszeit.
Auf jeden Fall. Und um die Lebensqualität auch, ne?
Ja, genau. Und das ist eben auch mein Verständnis von, dass wir Glückskinder sind. Wir haben es verdient, glücklich zu sein und ein schönes Leben zu haben mit Freude, wo wir wichtig sind, wo wir auch anderen was geben können und ganz. Also es weiß ja eigentlich auch jeder, ich kann anderen nur was geben, wenn ich auch gut auf mich selbst achte. Und das funktioniert ja auch irgendwann nicht mehr. Ich habe hier auch Mamas sitzen, die haben einen anspruchsvollen Job, dann eben ihr Haus, ihren Haushalt, vielleicht noch die pflegebedürftigen Eltern. Und die sind dann total kritisch mit sich, weil sie mit ihren Kindern nicht so freundlich umgehen, wie sie es eigentlich gerne würden, weil sie einfach zu gestresst sind. Und die merken dann auch, hatte ich jetzt auch eine Mutter, die ihren Job jetzt auch gewechselt hat, weil der Alte einfach unzumutbar war. Da wurde wirklich sehr respektlos mit ihr umgegangen und sie dachte immer, es liegt an ihr. Sie hat dann so durch die Arbeit mit der Glückskind-Strategie gemerkt, es liegt nicht an ihr und sie darf Grenzen setzen und hat jetzt einen tollen neuen Job. Auf jeden Fall erlebt sie jetzt auch, wie sie mit ihrem Sohn viel entspannter umgehen kann und Freude hat, was mit ihm zu unternehmen. Und vorher hat sie gesagt, ich habe nur noch an meinen Job gedacht. Ich habe immer so aufs Handy geguckt, meine E-Mails gecheckt und überlegt, wie ich das noch schaffe und dann meinen Sohn angeschnauzt, wenn er kam und was wollte. Und das hat sie ganz unglücklich gemacht.
Ja, klar.
Und so gehen wir dann letztlich auch mit unserem inneren Kind oft um. Wir sind so gestresst. Und wenn sich das innere Kind meldet und sagt, ja, ich würde jetzt gerne mal mit einer Freundin einen Wein trinken gehen oder mal in der Sonne sitzen und ein Eis essen. Nee, 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 keine Zeit. Ich muss erst noch das und das und das. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass wir im Stress sind und nicht gut mit uns selbst umgehen.
Ja, ich erlebe das auch immer wieder, wenn Menschen versuchen, sich Zeiten zu blocken in ihrem Kalender. Also das sind dann Menschen, die sind angestellt. Ja, weil wenn du selbstständig bist, kannst du das ja selber alles managen. Aber diese angestellten Menschen blocken sich dann versuchsweise Zeiten in ihrem Kalender und dann werden die einfach überblockt. Ja, also dann kommt einfach von irgendeiner Seite ein Termin einfach drauf. Ja, und es wird ignoriert und nicht mal gefragt, oh, ich habe gesehen, da ist ein Termin drin, wir haben jetzt aber irgendwie die und die Veranstaltung oder Meeting oder sonst was, wäre das möglich, dass du deinen Termin da verschieben könntest? Da wird nicht drauf eingegangen, sondern einfach zack drauf. Ja, und dann frage ich mich erstmal, wie ist überhaupt diese ganze Kultur, wie gehen die da miteinander um? Das wäre ja schon mal ein Thema, ne? Und dann auch, wie gehen die dann selber damit um, wenn sie sehen, also ich habe mir da was geblockt, aber ich kann es gar nicht wahrnehmen, weil dann einfach was drüber gelegt wird und dann habe ich ja doch wieder keine Zeit. Ja, also das heißt, diese Prioritäten gehen dann noch mit dem anderen Thema einher, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir oder auch nicht. Und was heißt hier überhaupt Wertschätzung? Gibt es hier überhaupt? Ja.
Ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Das war eigentlich der Beginn auch meiner Coaching-Arbeit, weil ich selber die 20 Jahre, die ich als Projektmanagerin gearbeitet habe, also so ein tolles Unternehmen, Ravensburger, tolle Produkte, tolle Kollegen und ich hatte auch super nette Chefs teilweise. Aber insgesamt habe ich für mich, meinem persönlichen Empfinden und mit meinen Werten erlebt, dass das Thema Wertschätzung immer mehr in den Hintergrund getreten ist und dass als ich angefangen habe, als Vollzeitkraft, da hatte ich gleich viel Projekte, wie ich nachher mit einer halben Stelle hatte, die ich durchbringen musste, in immer kürzerer Zeit. Ja, und ich hatte auch den Eindruck, die Arbeit wird immer weniger wertgeschätzt. Wir sollten einfach funktionieren. Es gab kaum positive Rückmeldungen. Ging viel mit dem damaligen Vorstand, würde ich sagen, zusammen. Der Fisch stinkt ja meistens vom Kopf. Ne? Und Ich habe dann mal zu einer Kollegin gesagt, oh, mir fehlt echt die Wertschätzung. Ja, wir werden hier, also einmal war es wirklich so, wir mussten dann als Spieleredakteurin die Spiele vorstellen in so einer Konferenz mit den Geschäftsführern, dem Vorstand. Und es gibt von Ravensburger ein Spiel, Lotti Karotti, und da sollten wir irgendwie versuchen, eine Variante zu entwickeln. Und es ist ehrlich gesagt nicht so einfach bei Spielen. Da denkt man, oh ja, da macht man ein bisschen was anders, dann haben wir anderes tolles Spiel, ist aber eben nicht so leicht. Und dann hatten wir da was mit einem Autor, glaube ich, zusammen entwickelt, was uns auch gut gefallen hat, auch in den Tests gut ankam. Und unser Vorstand damals hat dann gesagt, was das was hat er gesagt, für eine blöde Idee. Wenn Sie mir hier einen Kasten Weißbier hinstellen und mir den zu trinken geben, dann liefere ich Ihnen sofort was Besseres. Da habe ich auch
Wow.
gesagt, nee, also so möchte ich nicht mit mir sprechen lassen auf der Ebene. Und das ging immer so. Der Spruch war irgendwann auch Obersticht unter. Damit muss man halt leben. Und dann dachte ich, nee, das ist nicht mein Wert. Und meine Kollegin sagte dann irgendwann zu mir, ja, du musst ja halt selber die Wertschätzung geben. Ich sagte, nee, es muss schon geben und nehmen sein. Klar muss ich auch selber meine Arbeit schätzen und wissen, was ich kann. Aber wenn so miteinander umgegangen wird, und da habe ich gemerkt, ich möchte da nicht mehr bleiben. Und habe dann zum Glück die Bücher von Professor Joachim Bauer entdeckt, ne, der Neurobiologe, der auch zum Thema Wertschätzung ganz viel geschrieben hat. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die Unternehmen, die das nicht pflegen, die haben oft eine sehr hohe Fluktuation oder auch hohe Krankheitsraten. Und also das, und das macht Menschen wirklich sehr unglücklich und unzufrieden. Das mindert die Leistung, einfach weil was fehlt. Nicht, weil sie nicht motiviert sind, sondern weil ein wichtiger Motivationsfaktor fehlt. Und
Ja, und
Unternehmen,
dieses
die das.
Strukturelle kommt ja auch noch dazu, was du angesprochen hast, wenn Menschen auch in Führungspositionen reduzieren, dann wird aber die also das Arbeitsinhaltsvolumen so, ne, wird nicht reduziert. Also das heißt, es wird nicht
Ja,
angepasst.
ja.
Die machen dasselbe inhaltlich wie vorher, nur für weniger Geld, in weniger Zeit. Und da arbeite ich eben auch oft mit denen, weil die sind dann richtig am Rande des Möglichen.
Ja.
Und das kann ja auch so nicht richtig sein. Aber dann ist immer das Argument, naja, wir haben ja keine weiteren Kräfte, wer soll das alles machen? Ne? Und
Ja, und die Angst, dass die Kollegen oder Kolleginnen das dann ausbaden müssen. Das
ja,
treibt
genau.
natürlich auch viele an, zu sagen, das kann ich nicht bringen, dass ich da nein sage, weil dann muss ja die andere das machen. Ich habe
Genau.
dann aber auch irgendwann für mich gedacht, also das war bei uns im Team auch so ein Problem. Ich hatte auch teilweise 300 Überstunden, aber das
Oh
war
Gott.
normal, ja. Und dann dachte ich auch mal, ja, aber kann ich nein sagen, die anderen arbeiten ja auch so viel. Und irgendwann habe ich dann aber zu den anderen gesagt, wisst ihr, wenn wir das alle mitmachen, dann sorgen wir dafür, dass keine neuen Stellen geschaffen werden. Das ist eigentlich unsozial, was wir hier machen. Und ich habe dann schon auch Gegenwind bekommen, aber ich gesagt, ich werde jetzt öfter Nein sagen, weil und ich hatte eine Fortbildung für gesundes Führen. Und da hat die Trainerin auch gesagt, man darf nicht sagen, ich schaffe das nicht, sondern man darf sagen, es geht nicht. Ja, die Stunden, die ich zur Verfügung habe und die Projekte, die ich zu tun habe, dann noch was dazu zu machen, das geht nicht. Hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht schaffe. Ja, und das finde ich auch eine ganz wichtige Ebene, die man im Blick haben muss. Nicht immer bei sich zu gucken, was muss ich noch anders machen, dass ich es schaffe, sondern irgendwann sagen, nee, es geht nicht.
Ja, weil wenn, das sage ich den Menschen auch immer wieder, mit denen ich arbeite, wenn sie das immer alles möglich machen, dann geht's ja. Ja, also dann hat man von außen oder von oben, von wo auch immer man guckt, das Gefühl, naja, läuft doch. Ja, also, dass die halt voll auf dem Zahnfleisch laufen, interessiert da nicht. Und das heißt, ich bin auch ein Fan davon, Dinge mal eskalieren zu lassen, durchaus
Ja.
auch gemeinsam, ja, damit man dann von außen sieht, oh, jetzt ist aber hier irgendwas blöd, ne? Wieso
Genau.
läuft denn das jetzt hier nicht mehr?
Und sich auch nicht von so unbewussten oder auch bewussten Ängsten treiben zu lassen. Denn ja, wenn man dann gekündigt wird, dann habe ich dann auch zu meinen Kolleginnen gesagt, seid ihr da, also seit wir da sind, es waren auch schon viele Jahre, schon mal irgendjemand gekündigt worden, weil er nein gesagt hat, nee, eigentlich hast du ja recht. Es ist einfach wirklich diese Angst, was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Und dann mal zu überlegen, ist das realistisch? Man muss vielleicht aushalten, dass andere das nicht toll finden. Das ist richtig.
Ja.
Aber das ist keine wirkliche Bedrohung. Daran
Ja.
kann man auch wachsen, ne? Und vielleicht die anderen auch ermutigen, selber auch gut nach sich zu gucken.
Ist doch ein schöner Schlusssatz.
Ja, genau.
Möchtest du gerne noch so ein paar Erkenntnisse oder Tipps loswerden, die dir gerade so in den Kopf kommen?
Ja, vielleicht das, was wir so am Anfang auch besprochen hatten, immer wieder dran zu denken, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ne, und das mal in den Fokus zu nehmen und ganz oft diese liebevolle Stimme in sich lauter werden zu lassen. Und was dabei sehr hilft, ich nenne es die Giraffensätze, ist sich auch Affirmationen zu suchen. Da gibt es im Internet ganz viele tolle Quellen inzwischen. In meinem Buch habe ich auch einige gesammelt. Und mal zu üben, statt diesem kritischen, diese positiven Gedanken einzuladen und zu beobachten, was passiert dann eigentlich? Wie geht es mir dann? Das schön. Ist wirklich das Hauptsächliche.
Sehr
und
schön.
Die Dankbarkeitsübung mal auszuprobieren.
Ja, genau. Und wir verlinken ja auch noch wichtige Links zu deiner Seite. Und du wolltest ja auch eine Leseprobe noch
genau.
bereitstellen von deinem Buch, ne?
Genau, ich werde ein Kapitel mal zur Verfügung stellen, dass man mal reinlesen kann. Also die, die es bis jetzt gelesen haben, ist ja letzten Monat rausgekommen. Aber es ist wirklich toll, weil es so praxisorientiert und so gut strukturiert ist. Und meine Klienten sagen, es ist ein tolles Nachschlagewerk. Also ich denke, es lohnt sich reinzugucken. Ja. Und wenn man gern sein Glückskind kennenlernen möchte, kann man sich es auch kaufen.
Auf jeden Fall. Das lag bei mir auch hier so auf dem Esstisch rum. Und dann hat meine Tochter gesagt, oh, das hört sich interessant an, das will ich auch lesen.
Ja, ich habe den Begriff dank dir, glaube ich, war es jetzt auch schützen lassen, die Glückskind-Strategie.
Ja, ah, super.
Weil der Titel wirklich super ankommt, ne, und es einfach eine ganz positive Wirkung schon hat.
Ja, klasse.
Ja.
Ja, wo willst du denn noch hin?
Ich möchte gerne diese Glückskind-Strategie wirklich in die Welt bringen, ne, weil ich überzeugt bin, also ich glaube, es gibt viele Wege, die dahin führen. Ne, aber ich glaube, dass für ganz viele Menschen dieser Weg, den ich so für mich gefunden und entwickelt habe, sehr gut zu gehen ist, weil ich auch erlebe, ne, wie viel positive Entwicklung dadurch entsteht. Ich werde jetzt dieses Jahr auch einen Online-Kurs anbieten und auch weitere Schreibangebote und Präsenzseminare. Und wo ich vor allen Dingen auch noch hin will, ich möchte Glückskinder miteinander verbinden. Ne, deswegen möchte ich eben diesen Online-Kurs auch machen, aber vielleicht auch so eine monatliche Gruppe anbieten, weil ich beim Schreiben immer erlebe, bei diesen Schreibabenden, wie nährend, unterstützend und glücklich machend es ist, sich mit Menschen zu verbinden, die ähnlich ticken, die auf der einen Seite auch erzählen, bei mir ist es auch nicht immer leicht, na, aber ich bin auf dem Weg und die offen von sich erzählen und andere wertschätzend mit begleiten und ihnen wertschätzend zuhören. Und das ist eine unglaublich schöne Energie, die es so stärkt. Und ich glaube, das ist so mein Hauptziel, dafür Räume zu schaffen.
Schön, das hört sich super an.
Ja.
Vielleicht bin ich ja auch mal dabei. Mal gucken.
Das würde mich freuen. Du bist herzlich eingeladen, irgendwann,
ja, danke.
Wenn du Zeit hast, mal zu einem Schreibabend dazuzukommen.
Ja, sehr gerne. Können wir uns ja nochmal austauschen. Du bist ja quasi ums Eck.
Ganz genau. Bei ja. Am schönen Bodensee.
Genau. Ja, liebe Alexandra, herzlichen Dank für dieses tolle, interessante Gespräch. Das werde ich jetzt noch ein bisschen sacken lassen und vielleicht auch ein bisschen schreiben. Ich bin jetzt gerade ganz inspiriert. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Glückskindreise.
Ja, ich danke dir. Ich fand es auch einen total schönen Austausch. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ja. Aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste gesagt, ne?
Ja.
Und fand auch, dass da ganz viel Gutes hin und her geflossen ist, was hoffentlich die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch erreicht.
Ja, das hoffe ich auch. Und wenn Fragen sind, können die sich ja auch immer bei dir oder bei mir melden. Also das
genau.
Ist ja immer möglich.
Ich freue
ja,
mich immer,
Dank.
Wenn mal jemand schreibt und sich meldet und was wissen will, da antworte
ja.
ich gerne.
Schön. Okay, dann alles Gute.
Dir auch, liebe Maite.
Danke. So, das war mein Gespräch mit Alexandra. Ich hoffe, du konntest genauso viel für dich mitnehmen wie ich. Ich fand besonders inspirierend, dass Veränderung in jedem Alter möglich ist, aber auch, dass Arbeit mit Sinn einen Unterschied macht. Außerdem, dass Selbstfürsorge und klare Grenzen wichtig sind, ist wahrscheinlich auch eine Übungssache. Und dass echte Verbindungen im Leben auch sehr, sehr viel zählen. Und natürlich auch, dass Krisen der Anfang von etwas Neuem sein können, auch wenn man das innerhalb der Krise erstmal gar nicht so erkennen kann. Ja, wenn du neugierig geworden bist und mehr von Alexandra lesen möchtest, hol dir unbedingt ihre Leseprobe. Den Link dazu findest du in den Shownotes und natürlich auch alle anderen Links, die für dich interessant sein können. Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Design My Life Podcast auf Apple, Spotify, Amazon oder Podigy und lass gerne eine Bewertung da. Oder teile sie mit jemandem, für den das Thema auch wertvoll sein könnte. Mehr über mich findest du auf meiner Website www.mindset-mentor.de. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Die kommt immer am ersten Montag im Monat heraus, aber das weißt du ja schon. Alles Gute und bis bald. Tschüss.